Ich finde, jeder Mensch soll die Freiheit haben, seine eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Und das habe ich ganz schnell begriffen, dass das eben in diesem Staat nicht möglich ist.
Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen bei uns. Ganz herzlich willkommen, Jana Münkel.
Hallo.
Jana werden Sie wahrscheinlich kennen, weil Sie bei uns im Programm bei Deutschlandfunk Kultur Moderatorin von Studio 9 ist, wo sie mit ihren Gästen die Nachrichtenlage diskutiert. Außerdem kann man sie glücklicherweise auch eben regelmäßig hier bei uns bei Plus 1 erleben. Hier erzählt sie häufiger etwas zu Menschen mit besonderen Lebensgeschichten. So habe ich es auch in Erinnerung, unsere Begegnungen hier. Wen hast du dieses Mal getroffen?
Ja, es geht heute um Susanne, eine junge Frau, die in der DDR aufwächst und die schon immer einen ziemlich starken Willen hat. Die ist total abenteuerlustig und die hat es damals als Teenagerin in den 80ern total in die Ferne gezogen.
Ich wollte in die Welt reinriechen, zu sehen, wie ist es woanders, mir Inspiration holen, vielleicht dort meine Zeit lang leben. Was wäre denn auch möglich gewesen damals schon? Und wir wollten das Leben einfach spüren.
Ja, und diese große Sehnsucht, die man da gerade rausgehört hat, die bringt sie und eine Freundin ganz schön in Gefahr und fast ins Gefängnis. Und wie das dazu kommt und warum Susanne als Teenager bereit ist, sehr viel zu tun, um aus der DDR rauszukommen, darum geht es heute in der Geschichte.
Okay, das klingt nach einschneidenden Momenten und großer Leidenschaft, nach purem Leben. Und darum geht es ja hier bei Plus Eins häufiger. Wie bist du denn auf Susanne und ihre Geschichte gestoßen?
Ja, also Susanne oder Spitzname Susi, so wird sie von ihrem Umfeld genannt, ist selber regelmäßige Plus-Eins-Hörerin und sie hat sich mit ihrer Geschichte an uns gewandt und ich habe sie für unser Gespräch in Frankfurt am Main besucht, da lebt sie heute. Und Susanne ist aber, ich habe es ja schon erwähnt, in der DDR in der Nähe von Leipzig aufgewachsen. Sie wird Mitte der 60er in einem kleinen Dorf bei Leipzig geboren, in Bennewitz, und wächst da mit zwei Brüdern auf. Und ich habe den Eindruck bei einem Blick in ihr Fotoalbum, dass sie eine super behütete Kindheit hatte. Die Familie ist sehr linientreu. Susanne ist engagiertes FDJ-Mitglied. Beide Eltern sind Lehrer und der Vater ist sehr treuer Genosse, muss man sagen, und sogar Schuldirektor an einer Schule da in der Nähe. Und Westfernsehen gibt's aus Überzeugung nicht.
Hier das Auto meines Vaters, ganzer Stolz. Ein Lada. So, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Das war so ein orangefarbener, den hatten wir ja auch sehr lange. Und der Schulleiter von Deuben, also der, wenn das Auto irgendwann auftauchte, da wusste man Bescheid, musste man sich in Acht nehmen, wenn mein Vater irgendwo kam.
Und Susanne träumt aber trotzdem, trotz dieses linientreuen Lebens, wie viele Jugendliche in ihrem Alter, sehr vom Westen. Und diese Sehnsucht, die stillt sie mit ihrer besten Kindergartenfreundin Annette, indem sie mit gefärbten Nachthemden von Oma die Westmode imitieren. Sie hören Popmusik aus dem Westen, Duran Duran oder Annie Lennox zum Beispiel. Und sie fahren regelmäßig gemeinsam nach Ost-Berlin, denn da ist der Westen gefühlt ein Stück näher dran. Und an einem heißen Sommertag im Jahr 1985 machen sich die beiden dann wieder auf den Weg in Richtung Berlin. Und da passiert was, das Susannes ganzes Leben prägen wird. Kurz zur Einordnung: Susanne ist da 17, Annette ist 16. Beide tragen Tops und Hotpants und sie wollen in die Hauptstadt trampen, um die Tante von der Freundin Annette zu besuchen. Die ist selber ein ziemlich hohes Tier beim FDGB, also beim Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist die größte Massenorganisation der DDR. Und die beiden sind bepackt mit ihren Reisetaschen. Die fahren mit der S-Bahn bis kurz vor Leipzig und stellen sich an die Autobahnauffahrt der Autobahn, die heute die A14 ist, also in Richtung Berlin. Und sie werden zuerst nach Michendorf mitgenommen. Das ist so ein Transitrastplatz, auf dem auch Westdeutsche auf der Durchreise halten.
Und dann kam halt diese wirklich witzige Situation. Da kommt da so ein Auto vorbeigefahren. Also langsam auf den Parkplatz, rollt so lang und an uns vorbei. Und wir haben dann auch so die Hand gehoben. Wir waren ja auf dem Parkplatz drauf.
In dem rosafarbenen Mercedes mit westdeutschem Kennzeichen sitzt ein Pärchen Mitte 20, so auf dem Weg in Urlaub. Sie hat die nackten Füße ganz lässig auf der Ablage abgestellt. Susanne und Annette steigen da ein und mitten auf der Fahrt stellt sich dann halt wirklich raus, dieses Pärchen ist auf dem Weg nach West-Berlin.
das war heiß und da gab es auch noch keine Klimaanlage im Auto. Und die hatten dann eben so Fanta und Cola und Sprite und Wasser hinten drin. Und das war schon toll, diese Limonaden, die da eben auch so schön aufgemacht. Dieser Klemmer hat mich da schon sehr, sehr gereizt und vereinnahmt.
Also ich muss sagen, ich habe wirklich eine permanente Gänsehaut. Du kannst es wirklich hier sehen, weil ich aus dieser Zeit komme und diese ganzen Bilder, der rosafarbene Mercedes auf dem Weg nach West-Berlin und Ost-Berlin als und so, also das holt mich gerade total rein.
Ist ja voll schön. Dann ist es anschlussfähig. Und dann ist aber wahrscheinlich auch dir bekannt, so dass Susanne und ihre Freundin beide wissen müssen und das natürlich auch wissen, wenn sie jetzt einfach in diesem Auto sitzen bleiben und wirklich bis zur Grenze zwischen BRD und DDR hinfahren, dann machen sie definitiv etwas, was verboten ist.
Naja, und dann haben wir das einfach laufen lassen und haben dann so jeder für sich gedacht, mal sehen, was jetzt passiert. Wir fahren jetzt mal mit in der Hoffnung, dass da nichts passieren konnte und wir da irgendwie so ein Schlupfloch finden und dann plötzlich uns in West-Berlin befinden. Das war so mein Traum. Und ich sah mich dann schon irgendwie auf dem Kurfürstendamm in irgendeiner Eisbar dann Eiskaffee trinken oder Eisbecher essen und dann sagen, oh, jetzt bist du hier, toll.
Das klingt wirklich nach einem wahnsinnig guten Teenie-Traum. Einfach mal im Moment gucken, was passiert. Aber die dachten dann, also sozusagen, dass sich sozusagen so ein Wurmloch auftut und dann kommen sie so durch die Grenze durch. Was natürlich völliger Quatsch war in der Zeit, sondern das Gegenteilige mussten sie erwarten. Eine Menge Trouble, oder?
Klar, und das war auch Quatsch. Das war einfach so ein Traum. Und
aber mit der Limo auf der Rückbank vom rosafarbenen Mercedes einfach so weggesogen in den Moment rein. Auch schön, dass sie das wollte.
Und ich muss jetzt mal den Realitätscheck machen. Also nach einiger Zeit kommen am Straßenrand immer mehr Ausreisehinweise. Es geht wirklich auf diesen Grenzübergang Potsdam-Drewitz-Dreilinden zu. Und dann kommt ein Kontrollpunkt und da ist dann Passkontrolle.
Und dann guckt da von oben irgendwie so ein Grenzpolizist rein und verlangt von uns die Pässe. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir haben aber nur einen Personalausweis. Oh Gott, na da war natürlich, also ich hatte das noch nicht ausgesprochen, fahren Sie mal bitte, also irgendwie ein Stück weiter und dann ging so rechts und links gleich, oder oben und unten am Auto, ging hier ein Schlagbaum runter und hier ein Schlagbaum runter, also man konnte weder rückwärts noch vorwärts fahren.
Ja, und die Polizisten durchwühlen ihre Taschen, nehmen ihnen die Ausweise ab, führen die Freundinnen ziemlich unsanft in so einen kahlen Raum. Und da müssen die beiden Mädchen dann einige Stunden ausharren und werden dann ins Untersuchungsgefängnis Potsdam gebracht. Und die beiden, wir haben es schon angedeutet, sind ja gerade drauf und dran gewesen, total illegal aus der DDR auszureisen, also sprich Republikflucht zu begehen.
Ja, und dann sind wir in so eine Zelle gebracht worden. Das war dann wirklich so, die Wände waren beschmiert und bekratzt mit irgendwelchen Namen und Herzchen und so weiter. Und da stand dann auch ein Bett drin, so eine Pritsche und ein Tisch. Und da haben sie uns da reingesperrt, zusammen.
Eine Landung.
Ja. Eine nach der anderen muss dann zum Verhör, zum harten Verhör. Und in der Zwischenzeit ist die komplette Stasi-Maschinerie angelaufen. Die Beamten, die stehen sofort bei Susannes Eltern in der Nähe von Leipzig vor der Tür, aber auch bei Annettes Tante in Berlin, wo sie ja eigentlich hinreisen wollten. Und die Eltern von Annette, von der Freundin von Susanne, die sind im Campingurlaub, die sind nicht erreichbar, weil Telefone gab es eben noch nicht so viele zu der Zeit. Und gegen 22 Uhr kommen dann Susannes Eltern dorthin ins Untersuchungsgefängnis Potsdam, um die beiden Mädchen abzuholen. Und auf dem Nachhauseweg, man kann sich vorstellen, eisiges Schweigen in dem orangefarbenen Lada der Eltern mit dem wirklich krass unausgesprochenen Vorwurf, Susanne hat da die ganze staatstreue Familie extrem in Gefahr gebracht. Und Susanne wird auch nach und nach klar, auch ihren eigenen Werdegang, so ihre eigene Zukunft hat sie da echt aufs Spiel gesetzt. Sie hat die 10. Klasse schon abgeschlossen und sie gehört zu den wenigen Auserwählten, so war das ja, die weiter aufs Gymnasium gehen dürfen, bislang eben.
Auch das hat uns keiner dann weggenommen, weil normalerweise, wenn wir nicht so ein familiäres Umfeld gehabt hätten, was uns da so geschützt hätte, da hätten wir viel mehr Repressalien gehabt. Also das war schon wirklich, wirklich Glück in dem Falle.
Und das heißt ja, also die beiden kommen da mehr oder weniger so davon. Wahrscheinlich auch wegen ihres Umfeldes.
Genau. Also es ist im Nachhinein nicht mehr ganz so klar zu rekonstruieren, was da wirklich den Ausschlag gegeben hat, warum sie da jetzt nicht so eine Riesenstrafe bekommen haben. Aber es ist gut möglich, dass sie da wirklich nur so gut rauskommen, weil die Familien so linientreu sind. Und die beiden kriegen dann am Ende echt keine Strafe außer einem Berlin-Verbot.
Und Berlin-Verbot, das muss man, glaube ich, erklären. Das bedeutet kein Fuß mehr in die ostdeutsche Hauptstadt.
Genau, also das war auch tatsächlich so ein feststehender Begriff. Das wurde oft für unbequeme Jugendliche ausgesprochen. Also man wollte da zum Beispiel dann so Demos verhindern. Jetzt haben die beiden nicht demonstrieren wollen, sondern die wollten ja einfach nach Westdeutschland ausreisen sozusagen. Aber dieses Berlin-Verbot, das gab es sogar für Menschen, die eigentlich in Berlin gewohnt haben. Die mussten dann richtig umziehen. Mhm. Und Susanne und Annette, also Susanne hat mir erzählt, so ganz richtig durchgesetzt wurde das bei ihr nicht. Die konnten später dann schon auch die Tante wieder besuchen. Aber das stand eben erstmal, dieses Berlin-Verbot.
Okay.
Ja, und das heißt, die sind da mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle auch noch nicht vorbei, sondern die nimmt eigentlich nach diesem Erlebnis an der Grenze erst richtig Fahrt auf. Und die Tramp-Leidenschaft, von der wir ja da schon gehört haben, die spielt dann auch noch mal eine sehr wichtige Rolle später.
Und da war schon der Eindruck, ach, ich möchte leben. Und der Hunger nach Entertainment und nach Abenteuer, nach nicht vorgeplanten Bahnen, das Ausleben und das Suchen und Finden der eigenen Persönlichkeit, davon war das schon geprägt.
Susanne führt ihr Leben in der DDR erstmal weiter und dieses Leben fühlt sich aber ab diesem Zeitpunkt immer mehr eng und nach einem Korsett an. Also im Sommer 1985 besteht Susanne und ihre Freundin Annette auch, bestehen die beiden ihr Abitur. Die sind jetzt 19 und 18 Jahre alt. Und bevor sie ihr Studium beginnen, wollen sie nochmal dieses Leben spüren. Du hast die Lebenslust ja gerade schon angesprochen. Am Morgen nach der Abi-Feier starten sie direkt wieder zu einem Tramp-Ausflug. Und von Leipzig geht's nach Budapest, dem L.A. des Ostens, so nennt das Susanne. Und dann passiert etwas, das wird Susannes Leben nachhaltig verändern.
Wir sind einfach spazieren gegangen und da begegnete uns dieser André, der da mit dem Auto fuhr und dem wir aufgefallen sind. Ich meine, sie rothaarig, ich blond, hübsche Mädels waren wir auch. Und da hat er uns gefragt, ob wir Englisch sind oder Schwedisch, genau. Und dann, nee, Deutsch. Ach, Deutsch. Und er sprach Deutsch. Und dann war das natürlich, habt ihr Hunger? Und kann ich euch zum Essen einladen? Ja.
Ja, und so lernen sie dann André kennen. Das ist ein rotblonder, bärtiger Typ, Anfang, Mitte 30, 15 Jahre älter als die beiden Abiturientinnen. Ja.
Und die beiden, die sagen, ja gut, lassen wir uns doch mal zum Essen einladen, mal gucken, wohin die Reise geht. Und die lassen sich da so, also klingt jetzt ein bisschen, Vorsicht, Achtung, was passiert jetzt? Aber machen die mit?
Ja, machen die mit. Ich finde auch, aus heutiger Sicht klingt das erstmal echt ein bisschen unheimlich, dass da so ein Typ die aus dem Auto raus auf der Straße anlabert. Aber Susanne erzählt, dass ihnen das auf dieser Reise wirklich dauernd passiert ist. Sie das dann oft auch als Gastfreundschaft angenommen haben, auch so interpretiert haben. Und wenn ihr Bauchgefühl dann aber gesagt hat, oh, das überschreitet jetzt Grenzen, der hat jetzt irgendwie nichts Gutes im Schilde, dann sind die auch abgehauen. Und André, muss ich vielleicht nochmal einordnen, der ist so ein total elegant gekleideter Geschäftsmann. Der stellt sich raus, dass er in Paris geboren ist und halb Ungar und halb Franzose ist. Und Susannes westgerichtete Antennen, die fangen da schon an zu blinken. Und André ist ziemlich nett. Der gibt Pizza im Novotel in Budapest aus. Das ist so ein Festmahl für Susanne und Annette. Und weil es dann irgendwann nach 23 Uhr ist und die Freundin noch keinen Schlafplatz haben, lädt André sie zu sich in seine riesengroße Altbauwohnung mit alten, schweren Eichenholzmöbeln ein.
Stellt sich das mal vor. Und da haben wir uns beide angeguckt, Annette und ich, wieder so wie immer. Und gesagt, wir sind ja zu zweit, gehen wir mal mit. Und da sind wir dann mit dem mitgegangen.
Ja, und
gehen wir mal mit. Oh
Gott. Ich glaube, du hast die Assoziation auch gerade ein bisschen, Utz. Ich hatte sie auch, also dass man schon sofort irgendwie an Sex zu dritt denkt. So war das aber nicht. Also die einen bekommen wirklich ganz brav eins der 7 Zimmer in dieser riesigen Wohnung von André. Und André ist erstmal wirklich der nette Gastgeber. Aber dann schlägt er vor, die beiden am Wochenende noch mit an den Plattensee zu nehmen. Und da funkt's dann doch.
Naja, diese Weltmännlichkeit. Ich habe mich schon arg verliebt in diese Art. Er war also Geschäftsmann, er war Vertriebsmensch da. Aber das war halt alles anders als das, was ich kannte. Ne? Das war dann schon ein bisschen was anderes.
Das ist quasi die personifizierte Welt, die da vor ihr steht, die sie wahrscheinlich spürt und die so spannend ist, sage ich jetzt mal als Hobbypsychologe, aber das klingt ein bisschen so, ne? Also das erwischt sie ja schnell.
Ja, und sie gibt es sogar zu. Also sie sagt, äußerlich ist André eigentlich jetzt gar nicht der Typ, der ihr sofort da auf der Straße ins Auge gesprungen wäre. Aber eben vor allem diese Westlichkeit, wie sie es nennt, die macht ihn für sie richtig attraktiv. Mhm. Und das heißt konkret, sein französischer Pass und eben die Tatsache, dass er damit hinreisen kann, wohin er will, das macht ihn für sie interessant.
Ist das auch ein bisschen berechnet an der Stelle von ihr oder hat sich das jetzt so nicht im Sinn gehabt?
Also sagen wir mal so, dieses Berechnende kann man jetzt nicht komplett rauslassen, aber sie ist schon auch ehrlich in André verliebt. Also sie verknallt sich da schon von einem Moment auf den anderen und schwärmt von ihm. Also er schenkt ihr dann auch knisternde Rosen in Plastikfolie zum Geburtstag. Sie hat da auch noch Geburtstag und sie ist dann schon total hin und weg. Aber wie gesagt, das Berechnende, das kann man trotzdem nicht ganz rauslassen, weil sie schon in diesem Moment bei sich so denkt, ah, vielleicht könnte André auch mein Ticket in den Westen sein.
Und da war der wirklich großzügig. Der hat uns das Essen ausgegeben und wir waren da in den Schwimmbad und wir abends in der Disco. Und also richtig cool war das, richtig cool. Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, Mensch, so könnte das Leben eigentlich sein, ne? Und du sitzt da hinter dem grauen Vorhang und da hat das schon so in mir gearbeitet.
Und ab da ist es um Susanne geschehen. Also sie will dann eigentlich nur André wiedersehen. Und auf dem Rückweg dieser Reise mit ihrer Freundin macht sie dann auch noch mal fast 2 Wochen Station bei ihm in Budapest.
Wie alt ist sie da ungefähr?
Da hat sie gerade das Abi in der Tasche.
Okay,
also gerade 19.
Okay.
Genau. Und ab da ist dann aber klar, ja, die beiden, die sind jetzt ein Fernbeziehungspaar. André ist in Budapest, Susanne ist im Dörfchen Bennewitz bei Leipzig. Und Mitte August beginnt sie dann ein Fachschulstudium der Industrieökonomie in Leipzig. Und die beiden haben dann so die Regel, dass sie sich so einmal im Monat sehen. Über Weihnachten ist Susanne dann länger in Budapest. André lernt dann auch ihre Eltern in Deutschland kennen. Und Susanne malt sich so ein richtig glamouröses Leben aus in Budapest. Sie malt sich aus, in einem Reisebüro zu arbeiten, durch die Welt zu tingeln. Und die macht dann auch richtig Nägel mit Köpfen. Sie fragt André ziemlich bald rund um Weihnachten, ob er ihr Mann werden will.
Das kam von mir und ich habe dann einfach gesagt, Mensch, André, ich würde dich gerne heiraten und das kann ich mir auch vorstellen. Also den Heiratsantrag habe ich gemacht. Also das muss man, das darf man sich jetzt wirklich nicht romantisch vorstellen.
Ich finde diese Energie von Susanne so toll, weil sie so rausdringt in die Welt. Ich finde das spitze. Okay, und er kann sich das auch vorstellen.
Ja. Er kann sich das vorstellen. Er sagt ja und dann werfen die beiden auch wirklich im grauen Leipziger Winter 85, 86 so richtig die Mühlen der DDR-Bürokratie für diese Hochzeitsformalitäten an, die da anstehen. Und ja, das war eben laut DDR-Familiengesetzbuch auch möglich, also mit so einem Zustimmungsformular vom sogenannten Rat des Kreises. Also man braucht da irgendwie viele Formulare und so weiter. Und Susanne fiebert da jedem Wiedersehen richtig doll entgegen.
Aber das nochmal ganz kurz nachgefragt. Es war möglich, einen Nicht-Deutschen zu heiraten, vielleicht sogar jemanden aus dem sogenannten Westen.
Genau, also das steht im DDR-Familiengesetzbuch zu dieser Zeit. Man braucht eben, wie gesagt, so ein Zustimmungsformular. Und nach der Hochzeit konnte man dann so einen Antrag stellen. Antrag zur ständigen Ausreise wegen Familienzusammenführung. Und das klingt jetzt erstmal total easy, aber in der Praxis gab es da schon ziemlich hohe Hürden, weil die Behörde dieses Formular oft einfach gar nicht ausgestellt hat oder man ewig warten musste. Aber das sind die dann eben angegangen, genau. Und Susanne fiebert wirklich jedem Wiedersehen entgegen und im Frühling 1986 ist es wieder soweit und um André zu sehen, schwänzt sie sogar die Jugendweihe ihres Bruders, also eines echt wichtigen Festes.
Das ist eine Hausnummer in der DDR gewesen.
Auf jeden Fall. Und die ganze Welt spricht da auch noch über was anderes, nämlich über den Reaktorunfall in Tschernobyl, der da gerade war.
Als Tschernobyl genau irgendwo zu diesem Zeitpunkt passierte, das war ja im April, kurz danach haben wir uns dann nochmal in Tschechien getroffen, also in Prag getroffen. Und da hat er dann auch gesagt, dass er die Beziehung keine Perspektive sieht. Und da war ich sehr, sehr am Boden.
Okay, die Reaktorkatastrophe war schon schlimm, aber dann auch noch, also das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber das ist ja wirklich ein Hammer dann für sie, ne?
Ja, also ich glaube, das ist auch nicht so flapsig zu sagen, das war wirklich ihr persönlicher Super-GAU da in dem Moment. Also André will sich trennen, wir haben es gehört.
Warum?
Ja, der hat da wirklich gesagt, es ist zu wenig da, um die Beziehung wirklich ernsthaft zu untermauern. Und die sitzen da gerade in so einem Prager Luxushotel, wirklich zwischen weißen Servietten beim Abendessen. Und Susanne sagt heute, aus heutiger Sicht, dass es ihm vermutlich einfach zu viel Verantwortung war, die er da für sie als eben gerade volljährige Frau hätte übernehmen müssen.
Und ich weiß auch dann noch, als ich zurückkam, natürlich Tränen überströmt. Meine Mutter hat mich in den Arm genommen, mein Vater auch, und hat gesagt, Mensch, das überwindest du. Und das weiß ich noch. Da habe ich gesagt, das verstehst du überhaupt nicht. Du weißt gar nicht, was das für eine Enttäuschung ist. Weil es ging ja nicht nur um den Mann, es ging ja hier auch um irgendwie die Perspektive.
Die Trennung von André war im Frühling 1986. Da waren es ja quasi nur noch 3 Jahre bis zum Mauerfall, was sie natürlich damals überhaupt nicht ahnen kann.
Genau.
Aber sie ist da völlig, also das ist sozusagen am Boden, oder?
Ja, also diese 3 Jahre, und du sagst es, sie weiß natürlich nicht, dass da die Mauer fallen wird, die waren oder sind super hart für sie. Sie fällt echt in ein, man kann es schon sagen, in so ein tiefes Loch nach dieser Trennung. Und das Ganze wäre eigentlich nochmal eine eigene Plus-Eins-Geschichte für sich. Und ich musste auch wirklich schlucken, als sie mir von diesen 3 Jahren erzählt hat. Sie quält sich dadurch ihr Studium, sie muss mit einer Bulimie fertig werden. Und es wird ein bisschen besser, als sie einen neuen Freund findet. Und kleiner Funfact am Rande, der hat zwar keinen französisch-ungarischen Pass, aber eine Mutter am Bodensee. Das heißt, so ein kleines bisschen Westflair muss für Susanne dann eben schon sein. Und dann ist es Herbst 1989, 3 Jahre später. Es ist die Zeit der Montagsdemos. Susanne ist mit ihrem Freund auf dem Weg in den Urlaub und will mal wieder einen Westtest starten. Sie wollen probieren, ob man über Tschechien ungehindert an den Bodensee fahren kann. Und dann hören sie, dass die Mauer gefallen ist. Und sie drehen sofort um. Sie lassen sich noch nachts ihre Pässe in Leipzig ausstellen und machen sich dann ganz, ganz offiziell auch auf den Weg in den Westen. Und am 10. November 1989 ist es soweit. Da kommen sie abends am Grenzübergang Hof-Hirschberg an. Sie rollen auf einen Grenzbeamten zu und Susanne fühlt sich sehr an ihren naiven Ausreiseversuch aus Jugendtagen erinnert.
Es geht bestimmt nicht. Nee. Irgendwie halten die uns dann doch noch zurück oder so. Und dann sind wir da gefahren, da hat er uns gefragt, das weiß ich auch noch, wo sind Sie besuchsweise? Ja, besuchsweise, habe ich da gesagt, wir fahren wieder zurück. Das hat ihn gar nicht interessiert und hat er uns durchgewunken und da kommen mir heute noch irgendwie die Tränen, wenn ich da dran denke.
Mir ehrlich gesagt auch, das ist irgendwie so gespeicherte Emotion, das ist wirklich intensiv, was man da so in dieser Zeit erlebt hat. Aber jetzt ist sie ja zum ersten Mal im Westen. Wie ist das für Sie? Das kann ja auch eine riesen Enttäuschung sein.
Ja, also sie hat halt einfach immer noch diesen ganz starken Plan, wirklich in den Westen zu gehen. Und das macht sie dann auch. Also die allerersten Eindrücke sind schon dann, wow, ich kann hier Pizza essen gehen, wo ich will. Nice. Also das macht sie auch. Und sie macht dann auch Pläne wirklich, um sich da dann niederzulassen. Also sie bleibt nicht ganz direkt, aber dieses Leben im Westen ist endlich greifbar. Und sie besucht dann eine Messe für Autoteile in Leipzig. Und da bewirbt sie sich bei einem Autozulieferer und ergattert einen befristeten Job in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz. Und ab August 1990 wohnt und arbeitet sie da aber. Und dann kommt aber echt der Bammer, weil ihr Vertrag wird nicht verlängert und ihr Abschluss wird nicht anerkannt. Also es ist dann doch nicht ganz so glitzernd und ganz so leicht, wie sie sich das irgendwie ausgemalt hat. Ist also erstmal so eine Freiheit mit Dämpfer, die Susanne da erlebt. Aber sie lässt nicht locker. Sie findet einen neuen Job als Sekretärin erstmal in einem Betrieb am Bodensee. Das ist ein Job, für den ist sie eigentlich überqualifiziert. Und sie hat aber wieder Pech, denn diese Firma geht insolvent. Und das ist halt, du hast ja gerade gefragt, ist es irgendwie anders? Ist sie da, wie ist es für sie? Es ist super anders, als sie sich als Jugendliche vorgestellt hat. Es sind da schon auch Worte gefallen in unserem Gespräch, wie entzaubernd, ungewohnt, mit weniger Glamour als erwartet. Aber Susanne nutzt trotzdem diese gesprengten Grenzen richtig, richtig aus. Sie genießt es bis heute, schätzt es bis heute, reisen zu können, wohin sie will. Und sie erarbeitet sich diese Freiheit, nach der sie sich wirklich so lange gesehnt hat und für die sie ja so viel gemacht hat. Und da habe ich genau die Energie und Hartnäckigkeit und Lebenslust wahrgenommen, mit der sie als Teenagerin versucht hat, die Grenzen ihrer DDR-Existenz zu sprengen. Und Susanne bleibt dann auch nicht Sekretärin, sie macht Karriere und ist echt stolz auf die finanzielle Freiheit, die sie sich damit selbst erkämpft.
Und dann hatte ich halt die Gelegenheit, hier nach Frankfurt zu gehen. Und das war schon eine tolle Zeit. Da habe ich 8 Jahre hier in der Personalberatung gearbeitet und habe mir dann wirklich auch so ein Fundament, weil ich habe ja doch recht spät auch erst angefangen. Und das kann man auch nicht studieren.
Und was ist aus André geworden eigentlich?
Der Kontakt zu Andi ist abgebrochen. Susanne macht aber ab und zu das, was, glaube ich, viele immer mal mit ihren Ex-Freunden machen.
Googeln.
Genau, ich nehme mich da auch nicht aus. Sie googelt ihn ab und zu noch manchmal und fragt sich, ob er noch lebt. Aber das große Loch, das die Trennung bei ihr damals gerissen hat, das gibt's nicht mehr. Mhm. Und sie hat ihn auch nicht konkret gefunden. Es gibt auf Facebook jemanden, der so heißt wie er, aber es ist unklar, ob er das wirklich ist. Und für sie war halt André ihr Verlobter, der ihr Ticket in die Freiheit sein sollte, in den sie auch wirklich verliebt war. Und das hatte aber seine Zeit. Und am Ende ist Susannes Geschichte oder eben die Geschichte von Susanne und André dann vielleicht auch so eine Art Emanzipationsgeschichte, würde ich sagen, die durch die Wende dann möglich geworden ist.
Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich muss keinen Mann mehr fragen, der mich heiratet, dass er mich in den Westen bringt. Da habe ich meine gesamte Garderobe weggeschmissen. Und mit dem Tage begann mehr oder weniger mein selbstständiges Leben, was bis heute anhält.
Sie hat ihr, also das war sozusagen so ein Erkenntnistag, wo sie sich frei gemacht hat und dann die Garderobe als Synonym für ich passe mich an, ich stelle was da, einfach gesagt, ciao, ich ziehe jetzt an, worauf ich Bock habe.
Genau, und damit verbunden, ich habe ja vorhin geschildert, sie hat sich zum Beispiel die alten Nachthemden ihrer Oma gefärbt, um so ein bisschen westlich auszusehen. Sie hat dann eben auch gesagt, okay, ich kann mir jetzt endlich diese echte Westkleidung kaufen. Mhm. Und das war für sie total wichtig in der Situation, ja.
Wobei ich das ein tolles Bild finde. Also in dieser Zeit, wo Nina Hagen zum Beispiel total angesagt war, in Punk dann 1985 oder früher sogar, da im Omi-Nachthemd durch die Gegend zu ziehen und das als Punk zu verkaufen, das ist einfach fantastisch. Was hat Susanne jetzt, was hat Susanne heute für Pläne?
Sie geht in ein paar Jahren in den Ruhestand und sie könnte sich seit neuestem sogar vorstellen, zurück an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zu ziehen, an dem sie sich ja früher so eingesperrt gefühlt hat. Und da lebt auch ihre Tramp-Freundin Annette bis heute.
Mein Bedürfnis an Freiheit ist gestillt. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch wieder zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Aber mit der Option, nach Hamburg, nach München, nach Berlin, dann reisen zu können, wann ich es noch kann, beziehungsweise wenn ich möchte.
Also Bennewitz nahe Leipzig oder so ähnlich und dann von da aus in die große, weite Welt. Ja. Ohne Grenze. Und was mich noch so ein bisschen interessiert, das fand ich einfach so ein starkes Bild, dieses ein bisschen rätselhafte Paar in diesem rosafarbenen Mercedes. Gibt es da auch irgendwelche Infos, was ist mit denen geworden? Ich meine, immerhin haben die sie voll auf die Berliner Grenze, Westberliner Grenze zugeführt. Die haben ja da auch ihre Hände im Spiel gehabt, ganz schön.
Ja, das steht in einem offiziellen Dokument. Das hat Susanne Graf dann später in ihrer Stasi-Akte gefunden. Dieser Mercedes-Fahrer, der hieß Thomas. Und der hat angegeben, dass er aus Unkenntnis handelte. So steht es da drin. Und da steht außerdem, dass der Kraftfahrer belehrt wurde und gegen 13.40 Uhr dann weiterfahren konnte. Also ist auch dieses Pärchen offenbar nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne, die uns allen ihre tolle Geschichte erzählt hat. Diese Teenie-Energie versus totalitäres System. Wahnsinn. Ganz toll, dass du das erzählt hast. Das kommt eben dabei heraus, wenn wir hier dazu aufrufen. Wenn Sie eine Geschichte erlebt haben, von der Sie glauben, dass wir sie hier erzählen sollten, dann schreiben Sie uns an plus1@deutschlandradio.de und dann kommt so ein freundlicher Mensch wie die Kollegin Jana Münkel zu Ihnen beispielsweise und macht achtsam mit Ihnen diese gemeinsame Erzählung raus. Deshalb Jana, auch nochmal vielen Dank an dich, dass du hier warst und Susannes Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann bewerten Sie uns doch gerne und abonnieren Sie uns, unseren Podcast, in der Deutschlandfunk-App beispielsweise, geht aber auch bei anderen Anbietern und dann verpassen Sie keine Folge mehr. Es gibt ja 2 Folgen in jeder Woche und Stichwort andere Plus Eins Folge. Als Dr. Tinder kennen Sie vielleicht die Sozialpsychologin Johanna Degen. Sie ist auch als Paar- und Sexualtherapeutin in den Medien häufiger präsent. Hier bei Plus Eins hat sie uns in der anderen Podcast-Folge der Woche besucht und sie ermutigt uns da, dass wir in unseren Beziehungen auch eher unangenehme Wahrheiten durchaus miteinander teilen sollten.
Ich glaube, dass es schon hilfreich sein kann, wenn man sagen kann, ich liebe dich, aber nicht durch den ganzen Tag gleich und morgens bräuchte ich eigentlich mal eine Zeit für mich, weil dann triggert mich auch nicht mehr, wie du Zähne putzt. Da muss auch nicht derjenige das Zähneputzen verändern, aber ich habe einen Raum geschaffen, wo ich ehrlich bin, dass ich navigiere, wo ich Ablehnung fühle, ohne das auf den anderen zu projizieren. Und dafür muss man erstmal zulassen, dass man sagt, ich liebe dich, aber gar nicht immer, wie wollen wir damit umgehen?
Ihr Tipp, machen und das könnte unsere Beziehung wirklich nach vorne bringen. Mein Name ist Lutz Dreger, ich sage danke, bis bald und machen Sie es gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Redaktion unserer Geschichte der Woche hatte Kolja Mensing, Technik Philipp Adelmann, Producer Jochen Dreier und moderiert habe ich, Lutz Dreger.